da do da ba ba do da do da 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 do da do. Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 34. Folge von Handgemacht. Aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist das Problem mit der Motivation. Ich dachte, ich versuche das mal mit so einem regelmäßigen Aufnahmeturnus. Schauen wir mal, wie das geht. Habe aber letztes Wochenende schon verpasst. Das Wochenende ist aber auch nicht so extrem lange her. Es ist heute Montag, der erste Tag Schule und Unterricht wieder nach den Pfingstferien. Hier in München regnet es immer noch in Strömen und wie aus Kübeln. Aber da, wo wir wohnen, ist wenigstens von unten alles trocken. Keine überschwemmten Keller oder sowas. Und es soll jetzt auch morgen oder übermorgen wieder trocken werden. Ich habe normalerweise gar nicht so viel gegen den Regen. Ich komme ja aus einer Gegend, wo es wahnsinnig viel regnet. Aber jetzt so langsam reicht es mir auch. Ich habe auch gar nicht so wahnsinnig viel gemacht, glaube ich, die letzte Zeit. Zum einen deswegen, weil ich eine Woche weg war. Auf der anderen Seite waren wir bei meinen Eltern und haben da irgendwie 4 Tage oder so, habe ich entweder im Zug oder bei meinen Eltern bloß dumm auf der Couch rumgesessen. Da habe ich relativ viel gestrickt. Gesponnen habe ich in der ersten Woche gar nichts, obwohl ich die Spindel mitgenommen habe. Ansonsten bin ich relativ zufrieden und erzähle euch jetzt mal, was ich gestrickt habe. Also, die Socken für meinen Mann sind ein bisschen gewachsen. Ich war letztes Mal bei der Fersenwand vom zweiten Socken. Die Ferse ist fertig, der Zwickel ist fertig. Noch 15 Reihen geradeaus habe ich irgendwie gestern nachgeschaut und dann kommt die Spitze, dann ist der fertig. Und ich habe auch schon einen Plan, was ich dann als nächstes mache. Nicht, dass ich etwa das Paar Socken, was ich selber entwerfen wollte, weiter stricke, was da in so einem Beutel rumlungert und auf die Vollendung wartet. Nein, nein, ich fange was Neues an, ist ja klar. Und zwar bin ich irgendwie unterwegs auf es gibt nur so ein oder zwei Sockenmuster von Isolda Teig und das eine davon, das will ich stricken. Ich habe irgendwie im Kopf, dass das Spruce heißt oder so, aber wahrscheinlich stimmt es nicht. Das schaue ich jetzt auch nicht nach. Das hört ihr dann eh, wenn ich es angeschlagen habe, aber das möchte ich machen. Das sind Socken, die sind aus einem bisschen dickeren Garn. Das mache ich aber wahrscheinlich nicht. Und die haben so Rippen, die so schräg über den Fuß zulaufen oder so. Wie gesagt, ihr hört davon wahrscheinlich noch, wenn ich es denn anfange. Aber das ist jetzt so momentan mein Ding, wo ich denke, ah, das möchte ich anfangen, das möchte ich anfangen. Schauen wir mal. An den Socken von meinem Mann habe ich aber nur total wenig gestrickt. Als ich unterwegs war, vielleicht einen Tag, zwei und nochmal irgendwo eine Stunde oder so. Aber das war es dann auch schon, denn ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich die Strickjacke, die ich mache aus Baumwolle, auch ein Isolda Teig-Muster, wer ist das? L'Oreal, aus dem Little Red in the City ist das Muster. Diese Strickjacke hatte ich ja schon so gut wie fertig, bloß leider nicht so, dass sie mir passt. Hab die dann komplett geribbelt, hab sie wieder angefangen und hab dann fast nichts anderes gestrickt bis jetzt. Und heute früh hatte ich die Abnahmen des zweiten Ärmels angefangen. Das heißt, Vorderrückenteil ist komplett fertig. Erster Ärmel ist komplett fertig, zweiter Ärmel, da habe ich die Maschen aufgenommen und habe so 24 Runden gerade ausgestrickt oder so. Und jetzt bin ich an dem Teil, wo der Ärmel immer schmaler und schmaler wird und so Bündchen. Das ist also absehbar. Ich kann es euch sagen, das ist total irre, wenn man nur an einem Teil arbeitet und das noch dazu in den Ferien, wo man nichts anders tun kann. Das geht ja ratzfatz. Am Anfang dieses Projekts habe ich täglich Fotos gemacht. Das habe ich jetzt nicht mehr so aufrechterhalten, aber trotzdem, das ist total interessant zu sehen, wie weit ich dann so pro Tag komme. Wobei ich sagen muss, ich hatte jetzt keinen so einen 8-Stunden-Stricktag oder so. Sowas habe ich früher teilweise gemacht, was dann schon leicht übertrieben war, wo ich mich zum Beispiel am Wochenende hingesetzt habe. Nach dem Frühstück bin ich einfach sitzen geblieben, einen Teller zur Seite schieben, habe angefangen zu stricken, habe dann praktisch nicht aufgehört, außer vielleicht um Tee zu kochen und mal auf die Toilette zu gehen. Bis zum Mittagessen, habe kurz gegessen, habe vielleicht eine Viertelstunde was anderes gemacht und habe weiter gestrickt bis zum Abendessen und habe dann womöglich nach dem Abendessen vorm Fernseher immer noch weiter gestrickt. Das, wie gesagt, finde ich etwas viel. Das tut mir, glaube ich, auch nicht so richtig gut. Immer sitzen und stricken, das wird dann schon, das ist so ein bisschen, das habe ich schon mal erzählt, das ist so wie mit Computerspielen. Wenn man so ein Spiel hat und dann will man da unbedingt so weiterkommen und dann steckt man da auf einmal irgendwie, ohne das zu merken, 10 Stunden am Tag rein und trinkt fast nichts und isst nichts und rührt sich nicht weg vom Fleck. So kann das mit dem Stricken auch gehen. Mir ist das vor allen Dingen mit so Lochmustertüchern teilweise so gegangen. Das hat auch sowas, wo man dann immer denkt, ach, noch eine Reihe und dann sehe ich, wie es geht. Ach, die Rückreihe ist ja ganz leicht, weil da muss ich ja nie kein Muster und noch ein Stück und noch ein Stück und so. Aber über das Stadium bin ich jetzt, glaube ich, langsam hinweg. Also ich habe an der Jacke nicht so super panisch gestrickt, sondern nur, ich weiß nicht, morgens eine Stunde, mittags eine halbe, abends eine Stunde, im Zug. Also das ging so dahin. Mein Rucksack, also der kleine Rucksack, ich hatte zwei mit auf der Reise, einen großen mit meinen ganzen Klamotten, der zusätzlichen Wolle und den Spinnfasern und was man halt so braucht, Badezeug und so. Ich meinte jetzt den kleinen, der, wo so die Unterhaltung drin ist, das iPad und was zu essen und zu trinken und zu lesen. Da war die Tasche drin mit der Strickjacke. Auf dem Hinweg ging das alles noch lässig, locker, flockig zu. Auf dem Rückweg wurde das dann schon alles ein bisschen eng. Aber das macht nichts. Ich habe mir extra einen größeren Handtaschenersatzrucksack gekauft, damit ich solche Dinge dann mittransportieren kann. Also da bin ich sehr zufrieden. Ich habe auch dieses Mal die Jacke immer wieder anprobiert an entscheidenden Stellen. Also ich kann das nur sagen, wenn man die Ärmel anfängt, dann, wenn man bei der Oberweite ist und man dann so überlegt, wann man jetzt Abnäher macht und dann diese Raffungen, die der Unterbusen sind, da sollte man die Jacke auch noch durchaus noch anprobieren. Und dann habe ich sie wieder anprobiert an dem Punkt, wo ich entscheiden musste, wie lange ich sie noch mache. Ich war ja bei meinen Eltern, meine Mutter hat mir schwer geraten, ich soll unbedingt die Jacke nicht zu eng machen und auf jeden Fall länger, weil wenn das über den Hintern geht, dann ist das immer günstiger. Also ich denke seitdem darüber nach. Ich meine, nicht, dass das jetzt eine neue Erkenntnis für mich wäre. Das erzählt sie mir ja jetzt schon seit, sagen wir mal so 40 Jahre ungefähr, wenn nicht länger, dass das immer gut ist, wenn etwas, ein Oberteil, das ich trage, über den Hintern geht, weil offensichtlich ein Stück Stoff, das über den dicken Hintern hängt, diesen schmaler erscheinen lässt. Also wie gesagt, ich denke noch darüber nach. Ich trage heute eine dicke Fleecejacke, die tatsächlich so bis, also ganz über den Hintern geht, so bis Oberschenkel. Und ich habe den dumpfen Verdacht, dass durch dieses dicke Fleece auf meinem dicken Hintern eventuell mein dicker Hintern noch dicker aussieht, als er ist. Aber mir ist das eigentlich relativ wurscht. Ich weiß, dass mein Hintern dick ist. Egal, wie ich den anziehe, wird er nicht super dünn. Auch nicht, wenn ich super dünn bin, ist mein Hintern immer noch dick. Das ist einfach so eine Figur, genetische Ausprägung. Ich, wie gesagt, habe damit auch kein größeres Problem. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass die meisten Leute was Besseres zu tun haben, als immer hinter mir zu stehen und sagen, oh, guck die mal an, was die für einen dicken Hintern hat. Also so eine Hose würde ich dann ja nie tragen. Wobei ich glaube, meine Mutter tut das durchaus, aber die hat auch nicht so ein wahnsinnig interessantes Leben. Das sollte man sich auch abgewöhnen, immer rumzulaufen und zu denken, mein Gott, wie sieht die aus? Also so ein T-Shirt würde ich ja nie, und wenn ich dann so eine Figur habe, also dann kann man doch nicht, und wie, meine Güte, und mit so dicken Beinen und so, macht man sich nur das Leben irgendwie unangenehm damit, und so eine miese Stimmung anderen Leuten gegenüber, ganz blöde Angewohnheit. Ich hatte das früher auch, ich habe mir das abgewöhnt und kann euch sagen, das Leben wird dadurch schöner. Also ich kann Leute anschauen und denken, Die sind dick oder dünn oder groß oder klein oder was, oder die tragen was, was sie dick oder dünn oder sonst wie aussehen lässt. Das ist mir alles relativ wurscht. Und ich muss nicht mehr die ganze Zeit irgendwie Urteile fällen und denken, also unmöglich, das kann man doch nicht anziehen und meine Güte und diese Farbe und weiß, was man da alles verkehrt machen kann, das ist unglaublich. Wie gesagt, ist viel schöner, wenn man die Leute einfach anguckt und denkt, ach, sieht ja nett aus. Ach, schönes T-Shirt. Auch das gefällt mir, aber ja, schön rund, gut, kein Problem. Also, wie gesagt, aber das ist ein größeres Thema. Ich habe ein kleines Mutterproblem. Und vor allen Dingen jetzt, wo ich halt eine Woche bei ihr war, dann schlägt das immer so ein bisschen durch. Und ich frage mich halt so, wenn man das alles so zusammennimmt, was sie so sagt, ob ich nicht vielleicht anfangen sollte, mich irgendwie so in Ganzkörperzelte einzuhüllen. Das sieht bestimmt total günstig aus. Nee, egal. Entschuldigung. Ich werde jetzt wieder ernst. Ja, gehäkelt habe ich auch. 2 Reihen. Super. Also dieses fingerlose Handschuhprojekt, das dümpelt da. Ich bin wirklich kein bisschen motiviert. Also ich habe ja echt relativ gutes Durchhaltevermögen mit solchen Dingen. Aber wenn ich was erstmal 6-mal angefangen habe, dann wird es etwas schwieriger. Es hat einen Grund, dass das Thema diese Woche Motivation ist. Gesponnen habe ich auch wenig. Von der hellbraunen Shetland-Wolle, die ich auf dem alten Ziegenrad da habe, ist ein bisschen was weitergegangen, aber nicht wirklich entscheidend viel. Und dann habe ich wieder angefangen, dieses orangene Blue-Faced Leicester-Wolle zu spinnen, die irgendwann in ferner Zukunft mal eine Strickjacke werden wird. Und darüber erzähle ich euch auch mehr noch in dem Motivationsteil. Genäht habe ich tatsächlich. Ich meine, für irgendwas müssen Ferien ja gut sein. Zumal das Wetter so schlecht war, dass wir das Gewächshaus nicht fertig machen konnten. Wir haben an einem Tag, dem einzig schönen sonnigen Tag in den gesamten Pfingstferien, wo ich hier war, haben wir die Fundamente gemacht. So, Punkt Fundamente. Seitdem warten wir darauf, dass es mal lang genug so trocken ist, dass wir vielleicht das Gewächshaus zusammenbauen können, sodass wir dann die Tomaten und Auberginen und Chili und sonst was pflanzen, die jetzt echt schrecklich leiden, weil es viel zu dunkel und zu kühl ist, da reinstellen können. Wir haben die jetzt teilweise sogar nach drinnen geholt, weil man das den armen Pflanzen echt nicht zumuten kann. Also, weil das Wetter so schlecht war, habe ich genäht. Ich habe angefangen, den orangenen Rock zu nähen. Gestern war ich dann so drin, dass ich gedacht habe, oh, der wird heute noch fertig. Dann habe ich den Fehler begangen, ihn anzuprobieren. Wie eigentlich erwartet, sind die Abnäher nicht breit genug. Das heißt, der steht, wie alles, was ich kaufe, auch hinten ab. Und das ist natürlich nicht so günstig. Und ich habe das meinem Mann gezeigt, der sagt, wie ist der Rock schon ganz fertig? Aber der hat überhaupt keinen Saum unten. Aber das ist meinem Mann natürlich irgendwie nicht so aufgefallen. Ich sage, nee. Und dann zeige ich ihm das so und er sagt, ich sage, das steht so ab, der passt nicht. Ich sage, na, das ist doch relativ gut. Sag ich, ja, aber den nähe ich doch selber, der ist doch nicht gekauft, das kann ich doch ändern. Ach so, ja, stimmt. Und ja, also ich bin ein bisschen trübsinnig mit dem Rock, aber muss mir dann auch wieder in Erinnerung rufen, dass das ja so der Proberock ist, an dem ich das Muster teste im Prinzip. Und ich habe den ohne Bund gemacht, nur mit so Schrägband habe ich den verstürzt, den Rockbund. Das ist immer so ein bisschen heikel. Das sieht auch nicht so richtig gut aus, wenn man da was reinsteckt und so. Aber ich dachte, ich mache jetzt mal schnell und ich probiere das mal aus, weil ich das noch nie gemacht hatte mit dem Schrägband. Jetzt muss ich das Schrägband sowieso wieder abmachen und die Abnäher umdingsen. Und jetzt bin ich ein bisschen zwiespältig, ob ich da noch einen Bund hinmachen soll oder nicht. Aber eigentlich müsste ich für einen Bund dann wieder oben was abschneiden, nachdenken. Also wahrscheinlich mache ich kein Bündchen hin oder vielleicht doch nachträglich, dass der dann quasi oben länger wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Und den Reißverschluss habe ich auch total unordentlich eingenäht. Ich war eigentlich relativ zufrieden, bis ich gesehen habe, dass dann so ein Zipfel von dem Okay, beim Reißverschluss gibt es auch oben und unten so Zipfel von diesem Band, wo die Zähne von dem Reißverschluss dran sind. Und die muss man ja irgendwie schön verstauen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, einen Zipfel von dem Band in die Naht mit einzunähen, in die Seitennaht. Das steht da jetzt raus. Sieht total doof aus. Aber das ist ja alles wieder zu reparieren. Es muss immer so ein bisschen frustrierend denken, oh, jetzt, ich bin gleich fertig, ich bin gleich fertig, ich bin gleich, oh, nee, doch nicht. Gut, aber der orangene Rock ist in der Mache. Wird jetzt aber wieder dauern. Ich habe zu unterrichten wieder angefangen. Das heißt, Hausarbeit, Sport, alles, was ich so mache, muss vormittags passieren. Und Nähen passiert dann eigentlich nur am Wochenende. Und jetzt habe ich nächstes und übernächstes Wochenende bin ich dann auch schon wieder weg. Genau, wegen nächsten Wochenende bin ich dann auch schon genervt. Und eigentlich wollte ich es nicht erzählen, aber jetzt tue ich es doch. Mein Sohn ist in der 4. Klasse und die Lehrerin hat sich gedacht, die machen eine, also so würden, es wäre schön, eine Abschlussfahrt zu machen, habe ich ja auch nichts dagegen. Aber die Lehrerin mag nicht mit den Schülern alleine fahren. Und jetzt ist sie auf die tolle Idee gekommen, dass immer die ganzen Kinder plus jeweils ein Elternteil Freitagnachmittag in eine Jugendherberge in der Nähe von München fahren, dann dort. Ich meine, wir essen irgendwie Abend und dann haben wir, gibt es irgendeine Veranstaltungsfirma, die mit uns dann eine Nachtwanderung und ein Lagerfeuer macht oder so. Dann übernachten wir in dieser Jugendherberge. Am nächsten Morgen gibt es Frühstück und am nächsten Vormittag dann, also samstags, gibt es dann irgendwie Spiele von dieser Firma. Und dann dürfen wir wieder nach Hause. Jetzt geht man in den öffentlichen Schulen wahrscheinlich zu Recht davon aus, dass Eltern in der Regel ab Freitagnachmittag frei haben. Das ist für mich immer ein bisschen doof, da beklage ich mich ja ständig drüber, denn Freitag ist mein längster Arbeitstag, da arbeite ich bis 7:15 oder 7:30. Und das heißt, ich hatte also schon in weiser Voraussicht, weil ich ja ein organisierter, intelligenter Mensch bin, dann gucke ich mir mal den Kalender an und denke, wann ist denn dieses Wochenende? Oh, das ist ja das erste Wochenende nach den Pfingstferien. Oh, wenn ich Schüler verschieben will, muss ich denen das ja rechtzeitig sagen. Habe also in der Woche vor den Pfingstferien 4 Schüler verschoben. Denk mal, ist alles gut, kriege ich heute einen Zettel. Ha, wir müssen schon eine Stunde eher da sein. Super, ich muss noch 2 Schüler verschieben. Das hat jetzt heute alles geklappt, aber ich bin eben deswegen genervt, weil ich darf jetzt die ganze Woche quasi nonstop unterrichten, weil ich in jede irgendwo verfügbare Pause eine Verlegungsstunde geschoben habe. Weil wenn ich die alle absage, die Schüler, muss ich denen das Geld zurückgeben. Und das fände ich jetzt etwas schlecht. Und dann habe ich am Freitag Stress, darf dann mit Leuten, mit denen, also ich habe nichts gegen die, aber so wahnsinnig viel Zeit möchte ich mit denen auch nicht verbringen und die mit mir wahrscheinlich auch nicht. Und ihren ganzen Kindern, gegen die ich auch nichts habe, die ich aber im Rudel irgendwie nicht unbedingt brauche am Wochenende, wo ich ja die ganze Woche unterrichte, mit denen darf ich dann also in die Jugendherberge und eine Nachtwanderung machen und dann am Samstagvormittag einen Spielevormittag. Das sind ja echt so meine allerliebsten Lieblingsbeschäftigungen. Ich nehme aber definitiv ein paar Socken mit zu stricken. Also so auch, aber auch zu stricken. Weil sonst packe ich das überhaupt nicht. Mein Sohn freut sich übrigens schon sehr, deswegen mache ich das ja auch. Und mein Mann hätte etwas mehr Zeit gehabt, der arbeitet freitags nicht so viel, aber der hat irgendwie entsetzt abgewehrt. Der kennt auch diese ganzen Eltern nicht. Es fahren auch fast nur Mütter mit, wie immer, ist ja klar. Weil wenn es um Kinder geht, sind immer die Mütter zuständig, weil Männer können das ja angeblich nicht. Ja, sorry, ich gerate hier schon wieder aus dem Gleis. Denke, ich lasse das Geschwafel mal. Also, ich habe nicht so arg viel geschafft, wie, aber ich meine, mit dieser Strickjacke bin ich wirklich massiv vorangekommen und es ist recht wahrscheinlich, dass ich die in den nächsten 1, 2 Wochen fertig kriege. Also sogar sicher, es sei denn, ich schmeiße die in die Ecke, genervt und mache dann nichts. Und da freue ich mich sehr. Gut, dann kommen wir heute zum Thema, ja, der Woche, haha, zum eigentlichen Thema. Mein heutiges Thema ist das Problem mit der Motivation. Motivation ist ja nun keinerlei Problem bei so Strick- und sonstigen Handarbeitsprojekten. In dem Moment, wo man denkt, oh ja, ich fange was Neues an, oh, das wird toll, oh, spaßig, und dann sich hinsetzt und anfängt. Also die wenigsten Leute haben da so eine Hemmschwelle. Interessanterweise, gell, weil das könnte man ja auch haben, zu denken, oh, das wird aber schwierig, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das ist jetzt für mich kein Problem. Kann man sich ja auch die Projekte dementsprechend aussuchen. Irgendwas, wo man denkt, ach, das finde ich aber sehr schön, ach, das möchte ich unbedingt haben, oh, das macht bestimmt Spaß zu stricken oder zu spinnen oder zu irgendwas. Dann kommt der Punkt, wo irgendwas schiefläuft. Und der Punkt, wo irgendwas schiefläuft, kommt immer. Also, außer vielleicht bei so Stinos, wo ich jetzt so das 10. Paar genauso stricke wie das erste. Aber selbst da passiert alles Mögliche. Man denkt, ach, alles easy, ich kann das ja locker, flockig, kein Problem. Und dann ist der zweite Socken kleiner als der erste, weil man fester gestrickt hat. Oder man hat auf einmal die Fersen waren 6 Reihen zu kurz gemacht oder so. Ich meine, das passiert ja durchaus. Und zwar auch gerade bei Sachen, die einfach sind. Also so wie ich früher ständig permanent Fehler in kraus-rechts gestricktes gemacht habe, weil ich so nach Gefühl gestrickt habe. Und da kommt ja dann dieser Huppel, der zeigt, dass das eine linke Masche ist. Bloß beim kraus-rechts gestrickten strickt man das dann trotzdem rechts. Und ich habe dann irgendwie munter links weiter gestrickt, weil waren ja lauter Linke. Meine Hände und mein Hirn waren offensichtlich immer eingestellt auf stricke die Maschen, wie sie erscheinen. Es ist aber jetzt schon besser geworden. Ich habe jetzt ziemlich viel kraus-rechts gestrickt, deswegen geht es besser. Ja, ich habe mehrere Motivationsproblems-Dinger am Start. Das eine war diese Strickjacke, wobei ich mich da wirklich gewundert habe. Also ich war radikal, ich habe gesehen, die passt nicht und habe dann gedacht, okay, ich mache jetzt ganz zurück und wieder ganz von vorne und tue so, als ob ich die noch nie gestrickt hätte. Und das hat tatsächlich funktioniert. Ich habe sogar am Anfang noch Wolle gehabt, die noch nie verstrickt worden war. Die war also schön glatt und neu. Ich hoffe, dass das hinterher kein Problem gibt, weil ich einfach die andere, die geribbelt ist und die auch schon gewaschen war und so, die tue ich jetzt einfach so damit rein. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich so präzise auch nicht stricke, dass man das dann hinterher sieht. Wir werden sehen. Also wenn ihr mich dann fluchen hört, weil der Übergang von dem einen Garnknäuel zum anderen sichtbar ist, dann wisst ihr, was los ist. Aber das Problem hatte ich in der ersten Inkarnation der Jacke ja auch schon, weil ich die ein Jahr zur Seite gelegt hatte. Und als ich weiter gestrickt habe, habe ich viel enger gestrickt als davor das Jahr. Und dann konnte man genau sehen, wo ich die Maschen für die Ärmel aufgenommen habe. Also von daher. Gut, das ist mein eigenes Motivationsding, aber das geht noch, weil vor allen Dingen jetzt, wenn ich gerade so bei dem zweiten Ärmel irgendwie da so durchrutsche und denke, oh, noch so 3-4 Tage, dann ist der auch fertig, kein Problem. Kein Motivationsproblem. Das Ding, mit dem ich das riesen-mega-Motivationsproblem habe, ist dieses Spinnprojekt, die orangene Blue-Faced Lester-Wolle für die Strickjacke. Den Wise Heart Sweater übrigens. Der heißt offiziell Wheatgrass Truffle Cardigan. Genau, nur dass ihr das wiederfindet von Sandy Wise Heart. Deswegen Wise Heart Sweater. Das wird eine relativ große Jacke, die über den Po geht übrigens. Meine Mutter wird sich freuen. Die mache ich aber in Quietsch-Orange. Meine Mutter wird sich nicht freuen. Ist immer alles so ambivalent, gell? Und ich habe also dafür in einem Anfall vom Wahnsinn letztes Jahr 900 Gramm Blue-Faced Lester gekauft in etwa Signalrot-Orange. Also ich hatte das beim Spinnentreffen mit und eine meiner Mitspinnerinnen, die lag vor Lachen beinahe unterm Stuhl und sagt, das ist ja ein Orange, oh, das sieht ja aus wie so eine Signalweste, die man auf der Autobahn tragen muss und so. Und gedacht, ja, schön. Ich fand, egal, es ist ein sehr leuchtendes Orange. Ob das jetzt nun Signalwesten-Orange ist, sei dahingestellt. Ich mag die Farbe. Ich mag auch die Fasern. Das ist also schon mal gut für die Motivation. Aber 900 Gramm mit der Spindel. Ich habe letztes Jahr gedacht, ich spinne da mal so die Wolle für die Strickjacke im Wesentlichen in den 3 Wochen, in denen Tour de Vlies ist. Und ja, dann habe ich davor zu viel mit der Spindel gesponnen und habe Handgelenksprobleme bekommen und konnte dann nicht mit der Spindel spinnen bei der Tour de Vlies. Ich meine, mir war natürlich klar, dass das ein relativ langfristiges Projekt ist. Das macht mir normalerweise auch nicht viel aus. Dass das aber so langfristig sein würde, habe ich nicht gedacht. Und dann ist es ja so, nachdem ich daran nicht weitergesponnen habe, also so ganz und gar nicht, ging das ja nun so überhaupt nicht weiter. Und das ist dann echt ein Problem für die Motivation. Ich war wirklich schon drauf und dran, das, den ganzen Bollen irgendwie zu nehmen und zu sagen, okay, ich spinne das jetzt auf dem Spinnrad. Aber ich bin noch nicht ganz so weit. Jetzt habe ich wieder Pläne für die Tour de Vlies. Und da muss ich übrigens auch hinweisen auf die Podcasting auf Deutsch Gruppe, die auch ein Tour de Vlies-Team hat, das Team Yeti. Und wir sind jetzt schon im Training. Das Training, also Tour de Vlies, ich denke, ihr wisst inzwischen alle, was das ist, oder? Wenn nicht, geht auf Ravelry Tour de Vlies. Und nochmal kurze Zusammenfassung, weil ich es nicht lassen kann. Während der Tour de France, ihr wisst schon, dieses Radrennen, in den 3 Wochen gibt es einen Spin. Es ist eigentlich kein Wettbewerb, so eine Aktion im Internet. Während die Tour de France läuft, setzt man sich quasi dazu und spinnt besonders viel. Man sollte sich eine Aufgabe stellen, die einen herausfordert. Man muss sich jetzt aber nicht so tierisch stressen oder so, sondern man spinnt jeden Tag, wo die Fahrer von der Tour fahren. Das geht am 29. Juni los, geht bis 21. Juli. Und also 3 Wochen und es gibt 2 Ruhetage, das sind 2 Montage. Und da macht man jeden Tag was und dann kann man sich in dieser offiziellen Tour de Vlies-Gruppe anmelden und dann kann man, wenn man möchte, sich für bestimmte Teams anmelden. Also ich bin im Team Yeti, das sind die deutschen Podcasterinnen, aber da können sich auch Podcast-Hörerinnen natürlich anmelden, sonst wäre das Team relativ klein. Wobei wird immer größer und bevor ich es vergesse, das habe ich nämlich das letzte Mal auch schon verpennt, es gibt noch 2 neue deutsche Podcasts. Das eine ist Strickspleen und das andere ist Heiter bis Wollig. Und ich weiß, dass es jetzt der völlig falsche Punkt in meinem Podcast ist, um die zu erwähnen, aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann vergesse ich das schon wieder. Und ich finde die alle beide sehr sympathisch, also eigentlich alle drei, weil Heiter bis Wollig hat 2 Moderatorinnen, die aus Halle an der Saale kommen und einen sehr angenehmen will nicht sagen Dialekt, aber Akzent sprechen. Ich finde das sehr schön. Und genau, Strixplin. Ich habe vergessen, woher sie kommt, aber sehr hörenswert. Kann ich beide nur empfehlen. Nicht vergessen, solltet ihr unbedingt reinhören. Und ich mache mir jetzt hier gleich einen kleinen Zettel, wo ich das aufschreibe. Heiter bis wollig. So, okay. Und dann kriegt ihr in meinem Blog dann einen Link und ihr könnt aber auch auf Ravelry in der Podcasting auf Deutsch Gruppe schauen. Immer gut, dort reinzuschauen. Ja, also ich bin eben in dem Team Yeti von den Podcasts und ich bin in der Friends of Abby's Yarn Gruppe, die heißt Team Suckless, weil genau die Art, man wird eben besser, wenn man weniger ablust quasi. Genau, also das war mein Megaprojekt fürs letzte Jahr. Oh, meine Güte. Sorry, ich bin nicht so sortiert heute. Ich müsste eigentlich Abendessen. Also, letztes Jahr habe ich dieses Blueface Lester gekauft, 900 Gramm, und habe gedacht, ich verspinne das mit der Spindel. Es hat sich irgendwie nicht ergeben, dann lag das ewig rum. Das ist das Spindelprojekt, was praktisch immer in meiner Handtasche rumflackt. Teilweise ist das Blueface Lester, ich nehme immer so ein bisschen was weg und tue das in so ein Behältnis. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass man damit Flaschen kühl hält oder warm, eigentlich kühl, so Wasserflaschen oder so. Das ist so eine gepolsterte Tasche. Und die nehme ich für meine Spindel und da stopfe ich so viel Spinnfasern rein, wie da reingehen und das polstert dann die Spindel auch. Spindel passt auch rein, hat genau das richtige Format. Und das schleppe ich immer in der Tasche rum. Und manches davon war jetzt echt schon so leicht angefilzt. Ein bisschen dumm. aber naja, nicht richtig angefällt, aber so zusammengepappt irgendwie. Das war nicht mehr ganz so schön zu spinnen. Auf jeden Fall stand ich vor diesem Berg und das ist also dieses Jahr wieder mein Tour de Fleece-Projekt. Und diese Jacke, die ich daraus stricken will, ist mein Megaprojekt für 2013. Und jetzt haben wir ja schon Anfang Juni, also alles, was ein 2013 Megaprojekt sein soll, das sollte man dann vielleicht so langsam mal auf den Weg bringen. Und dann habe ich mir das so mal angeschaut, wie viel ich schon versponnen habe und wie viel noch übrig ist. Und ich kann es euch sagen, ich habe schon 100 Gramm versponnen. Es sind nur noch so 830 über oder so. Und dann dachte ich mir so, naja, wie schnell spinne ich denn? Und das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gemacht. Und da habe ich dann letzten Endes ausgerechnet, dass ich 104 Stunden brauche, um das alles zu verspinnen. Dieses Mal habe ich wieder gerechnet, bin auf 96 Stunden gekommen. Ich glaube aber, das liegt daran, dass ich letztes Mal noch dachte, ich hätte ein ganzes Kilo. Dieses Mal habe ich dann gedacht, na, irgendwas muss ich machen, damit es nicht so ein Berg wird. Also es ist wirklich so ein Berg, orangener Riesenberg Spinnfasern. Und schaut alles gleich aus. Also das ist, ich glaube, ist das Ashford oder so? Es ist auf jeden Fall sowas völlig Kommerzielles. Das ist komplett durchgefärbt. Der Orangeton ist an allen Ecken und Enden 100 pro der gleiche. Da ist gar keine Variation drin. Und 900 Gramm. Also jetzt nur noch 800. Aber die 100 Gramm muss ich ja auch noch verzwirnen. Das ist ja dann noch der nächste Schritt. Aber egal. Jetzt kümmere ich mich mal um die Singles als erstes. Da dachte ich, naja, was mache ich denn jetzt? Und dann dachte ich, naja, wenn das jetzt nicht so ein Riesenberg ist, vielleicht ist es besser, wenn ich das in lauter kleine Teile zerteile. Und dann kann ich, weil das war so motivierend bei der Shetland-Wolle, aus der ich Sockenwolle mache, die hatte ich, das habe ich ja erzählt, hatte ich 100 Gramm, die habe ich in 6 gleiche Teile geteilt. Und das habe ich einfach so weggesponnen, so noch ein Teil weg. Das fand ich total klasse, gell? Dann sieht man, man hat so dreimal zupft man was ab und spinnt es und dann noch ein Ding und dann ist schon fast fertig. Man dachte, vielleicht, wenn ich sowas mache. Aber ich will natürlich jetzt keine 30 Gramm Knäuel haben für eine ganze Strickjacke, ist ein bisschen dumm. Und habe dann so geschaut, wie viel ich sehr bequem auf die Spindel kriege und habe gemerkt, na, so bei 20 Gramm ist eigentlich Schluss. Ich bin da nicht besonders gut in dem Aufbau, dass man da besonders viel auf die Spindel quetscht, weil die Spindel wiegt nur 19 Gramm und wenn ich da 21 Gramm drauf habe, dann habe ich schon keine Lust mehr und dann tue ich das runter. Und dann dachte ich mir, gut, dann mache ich halt 20 Gramm Streifen. Das habe ich so nach Augenmaß gemacht. Also ich hatte ein Teil, ich weiß nicht mehr, das habe ich, glaube ich, abgerissen und das waren dann so 20 Gramm und gedacht, okay, das nehme ich jetzt als Maß. Und habe dann immer gleich lange Teile abgerissen. Ja, und dachte, das ist dann motivierend. Hä? Jetzt habe ich 40 solche Dinger. 40. Also ich meine, aber ist natürlich klar, 800 Gramm durch 20 Gramm gibt 40 Dinger. Und dachte dann, naja, dann nehme ich mal so ein kleines Ding und dann spinne ich mal, dann schaue ich mal, wie lange das dauert. Dann habe ich so eine halbe Stunde vor mich hingesponnen, dann hatte ich keine Lust mehr. Also es war sogar etwas länger als eine halbe Stunde, aber ich habe dabei auch gelesen. Also von daher, ich könnte wahrscheinlich noch etwas schneller. Aber ich will ja jetzt hier nicht die Selbstschinderei anwerfen dafür, das bringt es ja nicht. Und habe dann gewogen, wie viel das war und lalala, 35 Minuten später hatte ich 5 Gramm versponnen. Und deswegen kam ich dann auf die Zahl mit den 96 Stunden. Das ist aber nur für das Spinnen. Zwirnen muss ich ja dann auch noch. Jetzt habe ich überlegt, also 96 Stunden ist schon echt viel. Auf der anderen Seite, Zeit vergeht von selber. Welches Spinnprojekt ich jetzt gerade auf den Spindeln habe, ist so wichtig auch nicht. Muss da jetzt einfach dran langspinnen, bis das fertig ist. Aber es wäre natürlich günstig, wenn ich jetzt nicht sage, oh, ich lasse das alles liegen und zur Tour de Fleece ziehe ich es dann raus und dann versuche ich das alles auf einmal, weil das geht definitiv nicht. 96 Stunden in 3 Wochen sind 32 Stunden pro Woche spinnen. während des normalen Alltags und Unterrichts und Zeug. Also selbst wenn ich das wollte oder wenn ich die Zeit dafür hätte, ich glaube, meine Handgelenke fänden das nicht besonders klasse. Ich bin jetzt irgendwie gerade zu blöd zum Rechnen, aber wahrscheinlich, das sind so 5 Stunden am Tag, oder? Nee, passiert nicht. Keine Chance. Gut, also muss ich es auf ein bisschen längeren Zeitraum verteilen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich muss einfach jeden Tag diese Spindel in die Hand nehmen. Genau. Und das ist die Sache mit der Motivation. Also, erster Trick ist, große Sache in kleine Dingse aufteilen. Ja, großes Ding immer sehr, sehr viel. Ja, kleines Ding viel machbarer. Das mache ich eigentlich bei allem. Also, und wenn es sowas ist wie einen neuen Reißverschluss in Fließjacke einnähen ist, ich mache mir eine Liste, da steht drauf, Fließjacke suchen, erster Punkt. Dann, wenn ich die Fließjacke habe, zweiter Punkt. Reißverschluss austrennen. Ja, das kann man. Geht, der ist überschaubar. Reißverschluss austrennen. Okay. Dritter Punkt. Neuen Reißverschluss kaufen. Okay, wir kaufen neuen Reißverschluss. Kann ich auch machen. Und dann finde ich das mit der Motivation eben sehr viel leichter, wenn ich das in so kleine Schritte zerteile. Also für mich ist es so, weil das sind dann so Sachen, die dauern vielleicht mal hier eine halbe oder da eine ganze Stunde oder so, aber dann bin ich mit einem Schritt fertig und dann kann ich ein kleines Häkchen machen und dann freue ich mich, dass ich was geschafft habe. Das war ein bisschen das Problem eben mit dieser Spindelspinnerei. Ich hatte das Gefühl, ich muss durch die 900 Gramm komplett durch und das schaffe ich nicht. Also sorry, ich setze mich doch nicht hin und mache dann tagelang nichts anders. Aber wenn ich dann so ein 20-Gramm-Häufchen habe und dann sage, gut, jetzt spinne ich mal da ein bisschen was und noch ein was und denke, ach ja, morgen bin ich dann damit fertig. Ist gut, dann habe ich 20 Gramm gesponnen, dann nehme ich das nächste Häufchen. Das macht mir dann wiederum irgendwie nichts aus, komischerweise. Genau, also das ist die Sache mit dem Motivieren. Was wollte ich noch? Mir spukt immer im Kopf rum, ich habe ja mal Pädagogik studiert, diese ganze Geschichte mit der Motivation, da gibt es ja dann diese Sorten, extrinsisch und intrinsisch und alle möglichen Krempel. Das werde ich euch jetzt im Wesentlichen ersparen, aber das ist die Sache, man kann natürlich, also extrinsisch ist von außen, wenn man belohnt, motiviert wird und intrinsisch ist, wenn man das aus sich heraus tut. All diese Handarbeitssachen für mich sind komplett intrinsisch motiviert, denn der Welt ist das relativ wurscht, ob ich das mache oder nicht. Es sagt mir auch keiner, oh, das hast du aber gut gemacht oder sagt, ich will unbedingt, dass du mir das Dings und so machst. Das ist also alles relativ von innen heraus. Und das heißt natürlich dann auch, dass man da so keinen äußeren Rahmen hat, keine Deadline, kein Nix. Was natürlich auch dann wiederum dieses von außen motivieren ersetzen oder simulieren kann, ist dann sowas wie dieses National Novel Writing Month Ding, was ich mache, wo ich dann mich anmelde und sage, okay, ich bin jetzt in der Gruppe und wir schaffen jetzt, jeder von uns schafft 50.000 Wörter bis zum Ende des Monats oder so. Aber letzten Endes merke ich immer mehr auch bei mir, es guckt ja keiner nach, ob ich das dann geschafft habe oder nicht. Ich meine, ich bin stolz, ich sage es den Leuten, ich sage, oh, ich habe es geschafft, super, super, super. Aber ehrlich, also kümmert ja keinen. Und so ist es mit diesen ganzen Handarbeitsdingern auch. Und nach der Anfangseuphorie kommt dann so das Durch-Weiter-Arbeiten, Durchhalten. Und dafür ist dann immer die Sache mit der Motivation. Und diese blöden Tricks, so wie kleine Klebebilder auf den Kalender kleben, wenn man es geschafft hat oder wenn man, also so wie ich jetzt mit der Spindel, ich habe auf meiner To-Tun-List App habe ich einen Punkt Spinnen und wenn ich den dann jeden Tag abhaken kann, dann freue ich mich. Also, wie gesagt, ist eigentlich der ganzen Welt egal, aber ich setze mich abends hin und denke, ach, Klavier gespielt, ja, habe ich. Gesponnen, ja, habe ich. Sport gemacht, ja, habe ich. Und so denke, ach ja, hast du heute doch was geschafft. Und das hilft mir dann da so weiter. Aber es sind natürlich alles Krücken. Also mein Mann findet sowas immer äußerst albern. Der ist Steinbock, der will immer alles von innen motivieren, ohne jedweden äußeren Anlass und so. Und wenn man dann sich zu einer Gruppe zusammentut, das findet er alles völlig unnötig und albern. Aber ich denke mir, was immer hilft. Und wenn ich mir einen kleinen Smiley auf den Kalender kleben muss, damit ich es schaffe, klebe ich mir einen kleinen Smiley auf den Kalender. Also habe ich tatsächlich auch schon gemacht wegen, was war das? Rechtzeitig ins Bett gehen oder Sport machen oder sowas. Habe ich das eine Zeit lang getan. Genau. Für meine Spindelspinnerei kriege ich keine kleinen Smileys. Aber ich hake es auf meiner To-Tun-Liste ab. Das ist auch schön. Dann steht da, dass ich das, also dann blinkt mich das nicht immer rot an, dass das jetzt überfällig ist. Aber natürlich muss man auch bedenken, dass Stricken und Spinnen und all diese Dinge tragen ja ihren Lohn in sich selber. Wenn ich mich hingesetzt habe und eine Weile gestrickt habe, dann ist hinterher das Strickteil größer. Kann man ganz genau sehen. Man kann sogar sich einen kleinen Marker hinmachen, sagen, hier habe ich heute angefangen. Ach, so ein Stück habe ich schon, das ist doch gut. Und mit dem Spinnen eben auch. Also deswegen habe ich mir das jetzt in lauter kleine Häppchen, ja, so kleine auch nicht, aber ziemlich kleine Häppchen geteilt und dann sagen, ach, jetzt habe ich schon ein Viertel. Und also bei dem letzten Häppchen Bluefaced Lester, und das war das, was ich wirklich 3 Wochen lang in der Handtasche rumgetragen habe. Das ist also jetzt nicht so super zu spinnen. Da fehlt mir jetzt noch so ein Bausch. Also das heißt, morgen bin ich mit dem fertig. Und ich glaube, dann habe ich schon wieder 3 so Dingse zusammen. Ich weiß nie, wie ich die nennen soll. Das ist, ich wickel das auf die Spindel, so kreuz und quer auf, und dann ziehe ich das da einfach runter. Das sollte man nicht zu Hause nachmachen. Die meisten Leute, die das versuchen, kriegen dann ein wahnsinniges Knäuel, Verknotungen durcheinander. Bei mir klappt das erstaunlicherweise ziemlich gut. Ich habe, glaube ich, ziemlich gutes Garnkarma. Ich kann alle möglichen Sachen mit Wolle machen, ohne dass das mir irgendwie von hinten, wollte gerade sagen, in den Hintern beißt. Aber also deswegen eben, ich höre immer nur von Leuten, dass man das nicht machen soll, und ich mache das einfach und mir ist noch nie was passiert. Ich hoffe, das bleibt auch so. Auf jeden Fall habe ich dann eben 3 so spindelgewickelte Knäule quasi. Und die wickle ich dann zusammen zu einem Zwirnball, denn das soll ein dreifädiges Garn werden. Und dann werde ich das mit der Spindel zwirnen, und das wird bestimmt sehr spaßig. Also diesen andischen Spindelschleudertrick, von dem ja Distelfliege auch mal dieses Video gemacht hat, den beherrsche ich nicht. Aber Zwirnen geht trotzdem etwas schneller als Spinnen. Genau. Also ansonsten. Ach ja, genau, das andere Motivationsding ist diese, wie heißt das, Himbeerwellen, dieser fingerlosen Handschuh, die ich häkel. Also das ist auch so ein Ding, wo ich denke, das wird nie was und das passt nie. Und jetzt habe ich schon wieder angefangen und mühsam und so. Also da kommt jetzt auch nicht so richtig Freude auf. Aber ich glaube, wenn ich dann mal wieder den Nerv habe und da ein bisschen mehr Zeit und Energie reinstecke, dann wird es schon. Und das ist eben auch so ein Ding mit der Motivation. Das ist ja bei all so kreativen Sachen auch so, dass viele Leute denken, man muss warten, bis man in der Stimmung ist, und dann macht man das und dann wird's gut. Und man ist aber bloß irgendwie nie in der Stimmung. Und ich stelle fest, oft, wenn ich mir dann so einen Tritt gebe und sage, du machst das jetzt, egal wie du dich dabei fühlst, und dann kommt die Inspiration, weil ich mich hingesetzt habe. Ich hatte zum Beispiel praktisch eine Schreibblockade. Also mein Blog ist ja auch relativ tot. Ich habe aber gute Vorsätze, dass ich da wieder was schreibe. Und diese Geschichte, die ich angefangen hatte, da habe ich auch seit einem Monat nichts mehr dran geschrieben. Ich habe immer mal wieder die Datei aufgemacht und habe gedacht, ach nee, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Was soll denn jetzt als nächstes passieren? Also ich glaube, das, was ich davor geschrieben habe, das war irgendwie blöd. Und dann saß ich da so, oh, dann habe ich die Datei wieder zugemacht und das war es dann. Und das habe ich dann irgendwie so 4 Wochen gemacht. Und heute früh habe ich gedacht, nee, jetzt ist Juni, so geht es nicht mehr weiter. Jetzt ist wieder Schule, jetzt habe ich morgens wieder so ein Stündchen ganz für mich, bevor mein Mann zum Frühstück kommt. In den Ferien habe ich immer genauso lange geschlafen wie er. Das war sehr schön. Um 9:30 aufstehen, das geht jetzt nun leider nicht. Aber die Tage sind irgendwie ein bisschen länger, wenn ich unterrichte, in jederlei Hinsicht. Aber ich habe vormittags dann eben 2 Stunden mehr, wo ich auch was schaffen kann. Und dann habe ich mich heute hingesetzt und habe die Datei aufgemacht und habe gedacht, naja, ich weiß jetzt zwar nicht, wie es weitergehen soll, aber ich fange jetzt einfach irgendwo an und schreibe irgendwas. Und siehe da, 600 Seiten, 700, irgend sowas, Wörter später. Also meine einzige Vorgabe war, ich muss 500 Wörter schreiben, egal wie blöd. Und jetzt habe ich das Gefühl, na, das ist ja interessant. Ach, jetzt weiß ich zwar immer noch nicht, wie es weitergeht, aber es wird wieder spannender und aufregend. Aber das ist echt nur, weil ich mich da hingeprügelt habe. Und das ist halt bei gewissen Stadien von jedem künstlerischen Ding, was man macht. Also ich erlebe das ja auch bei meinen Schülern permanent. So, die fangen ein neues Instrument an, denken, oh, schön, neues Instrument, ach, guck mal, was ich schon kann. Und dann so nach 3 Monaten lässt die Begeisterung so ein bisschen nach. Und dann so nach einem halben Jahr ist ja dann der Fortschritt nicht mehr so super sichtbar, weil von 0 auf ich kann schon ein bisschen was, ist ja immer viel beeindruckender von ich kann schon ein bisschen was zu ich kann schon ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und dann noch ein ganz kleines bisschen vielleicht doch mehr und so. Und da kommt dann einfach der Punkt, wo man entweder das einfach macht, obwohl man sich jetzt gerade nicht so fühlt, oder aufhört. Also das ist halt dann immer die Entscheidung. Wenn ich es zu Ende machen will, muss ich durch das durch, das jetzt irgendwie nicht so spaßig ist. Aber das Witzige ist eben, dass wenn ich da durchgehe, dann normalerweise die Motivation folgt. Und also von wegen Fun-Gesellschaft und so, es muss nicht immer erst alles Spaß machen und dann was rauskommen. Es kann dann, es ist ein bisschen so meine protestantische Arbeitsethik, die ich irgendwie nicht wirklich habe, nur so in meinem Kopf als Moralvorstellung. Aber es hilft nichts. Also wenn man hinterher ein Ergebnis haben will, muss man Sachen fertig machen. Um Sachen fertig zu machen, muss man durch, dass es auch mal nicht so viel Spaß macht. Denn, das kann ich euch auch aus Erfahrung sagen, Sachen, die halbfertig in der Ecke liegen oder fast fertig, die machen nicht wirklich Spaß. Also sogar wenn ich die 1-2 Strickjacken, die wo noch Knöpfe brauchen, wenn ich die anziehe, denke ich immer, aber die Knöpfe habe ich immer noch nicht angenäht. Ist ja doof. Aber um die kümmere ich mich mal anders. Jetzt mache ich erstmal diese Strickjacke und dann werde ich langsam, aber stetig orangene Blue-Faced Lester verspinnen. Und ich habe schon angedroht, dass meine Tour de Fleece Fortschrittsfotos werden super duper langweilig sein, weil das ist immer Spindel leer, Spindel voll, Spindel leer, Spindel voll. Das sieht immer gleich aus. Aber ich könnte natürlich die gesponnene Wolle mit einbringen auf den Fotos, dann ist es etwas ersichtlicher, wie mein Fortschritt ist. Aber das macht jetzt nicht so Riesensprünge. Also ich werde definitiv nicht 100 Gramm an einem Tag spinnen oder sowas, in der Garnstärke schon gleich gar nicht. Das soll 3-fädig werden, eine Wolle, die man dann ungefähr so mit 3er-Nadeln strickt, glaube ich. 3, 3,5, sowas. Genau. Ja, ich mache jetzt hier Schluss, denn es ist Abendessenszeit. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe mich gefreut, auch von Anne, von euch zu hören. Vielen Dank. Ihr könnt auf meinem Blog kommentieren bei creativemother.de. Ihr könnt mir auch antworten in dem Podcast auf Ravelry. Links in der Gruppe, nicht der, sondern die Gruppe. Und da habe ich ein Thema handgemacht Podcast. Meine E-Mail-Adresse ist wie immer creativemother@web.de. Ich hoffe, ich schaffe es in 14 Tagen wieder aufzunehmen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal frohes Stricken. Ciao!